ARD Sounds.
Der Bundeskanzler verurteilt die menschenverachtenden, völkerrechtswidrigen Appelle von Minister Ben-Gvir scharf. Sie sind nicht hinnehmbar.
Der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille mit einer Reaktion von Friedrich Merz. Es geht um den Aufruf des israelischen Sicherheitsministers Itamar Ben-Gvir zur gezielten Tötung von Palästinensern im Gazastreifen.
Vorher schauen wir auf eine Festnahme in Kroatien. Dort hat die Polizei einen Verdächtigen im Fall des Nord Stream-Anschlags gefasst.
Eine Firma aus Braunschweig hat eine neue Aufklärungsdrohne entwickelt und heute den Prototyp präsentiert.
Am Welttag der humanitären Hilfe prangern die Vereinten Nationen die anhaltenden Angriffe auf Helferinnen und Helfer an.
Russland und die Ukraine tauschen erneut Kriegsgefangene aus.
Und unser Ukraine-Korrespondent ist in den Donbass gereist und schildert in seiner Reportage den Kriegsalltag der Menschen dort. Hallo, ich bin Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Folge von Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 19. August um 15 Uhr. Fast 4 Jahre ist der Anschlag auf die Gasleitungen Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee jetzt her. Und gegen einen Verdächtigen hat die Bundesanwaltschaft Ende Juni vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg Anklage erhoben. Und heute berichten die Ermittlungsbehörden von einem weiteren Erfolg, Petra.
Ja, schon länger liegt ein europäischer Haftbefehl gegen den Ukrainer Wladimir Z. vor, der beim Anschlag im September 2022 mit dabei gewesen sein soll. In Pula in Kroatien ist er jetzt festgenommen worden. Der ARD-Terrorismusexperte Holger Schmidt weiß mehr zu dem Verdächtigen.
Das ist wohl einer der Taucher. Das ist einer der Leute, denen der Generalbundesanwalt vorwirft, da runtergetaucht zu sein und den Sprengstoff gelegt zu haben. Und es ist eine Person, die die Bundesanwaltschaft schon länger beschäftigt, denn man hat schon mehrfach gedacht, man hat ihn quasi. Einmal in Brandenburg kam man ein paar Tage zu spät, der war schon abgereist. Einmal in Polen, da war der Mann schon festgenommen, aber der Polen hat nicht nach Deutschland ausgeliefert und dann schien es, als sei er entkommen. Und jetzt ist er eben in Kroatien aufgetaucht, ausgerechnet in der Nähe eines Filmsets. Da wird gerade ein Hollywood-Film gedreht über den Anschlag auf die Nord Stream Pipelines.
Eigentlich doch komisch, dass Polen den Mann nicht ausgeliefert hat, wenn es doch einen europäischen Haftbefehl gab.
Ja, dazu nochmal Holger Schmidt.
Das hat auch durchaus diplomatischen Ärger zwischen Deutschland und Polen gegeben. Deutschland fand das wenig freundlich. Es gibt den sogenannten europäischen Haftbefehl und danach ist eigentlich klar, dass die Länder, die da mitmachen und Polen gehört dazu, wirklich auch festnehmen und ausliefern, wenn das andere Land will. Und ausgerechnet in diesem Fall hat Polen das nicht getan. Eigentlich ist das etwas, das passiert alltäglich, aber in diesem Fall eben nicht. Und das hat wohl damit zu tun, dass die polnische Regierung den Anschlag eigentlich immer klammheimlich ziemlich gut gefunden hat, weil es geopolitisch sehr im Interesse von Polen ist und weil man da keine große Lust hatte zu helfen.
Ob Aufklärungsdrohnen über der Ostsee den Anschlag vor 4 Jahren verhindert hätten, das wissen wir natürlich nicht. Aber ein Unternehmen aus Braunschweig hat jetzt einen Drohnenprototyp entwickelt, der heute vorgestellt wurde.
Und zwar in Strausberg in der Nähe von Berlin, wo die Firma Aerodata AG aus Braunschweig die Drohne hat bauen lassen. Bei der Präsentation waren der niedersächsische Ministerpräsident Olaf Lies und der Regierungschef von Brandenburg Dietmar Woidke dabei.
Also auch für die Politik ein wichtiges Projekt. Was hast du denn für Fakten zu dieser Langstreckendrohne?
Sie heißt Aeroforce X, hat eine Spannweite von 26 Metern, fliegt maximal 40 Stunden und kann in dieser Zeit 10.000 Kilometer zurücklegen. Der Plan ist, sie über der Nord- und Ostsee einzusetzen, um dort die kritische Infrastruktur zu überwachen und zu schützen. Die Firma Aerodata hat nach eigenen Angaben auch schon viele Interessenten, zum Beispiel die Bundeswehr.
Und wie geht's jetzt konkret weiter?
Ja, der erste Flug der Aufklärungsdrohne ist für Oktober geplant, ein Probeflug, dann sicherheitshalber noch mit einem Piloten an Bord, denn eigentlich handelt es sich ja um eine unbemannte Drohne. Mit der Serienfertigung will Aerodata dann 2029 starten.
Und was kostet so eine Drohne?
Ja, das will die Herstellerfirma nicht verraten, aber so andere ähnliche Aufklärungsdrohnen, die kosten inklusive der ganzen Radar- und Sensorsysteme schon mal so mindestens 10 Millionen Euro.
Wir machen jetzt einen großen Sprung von Strausberg in Brandenburg nach Israel. Der rechtsextreme Minister für Sicherheit Itamar Ben-Gvir sorgt mit seiner Äußerung von vor ein paar Tagen weiter für scharfe Kritik. Wir haben das ja am Anfang des Podcasts schon kurz angesprochen.
Ben-Gvir hatte sich am Wochenende in einem Podcast dafür ausgesprochen, jede Nacht 30 bis 40 Palästinenser im Gazastreifen gezielt zu töten. Er sagte, dort gäbe es Menschen, die es nicht verdient hätten zu leben und die nicht einmal Menschen seien.
Bundeskanzler Friedrich Merz ist ja offiziell noch im Urlaub, aber über einen Regierungssprecher hat er heute auf Ben-Gvir reagiert.
Das fasst für uns Gabor Hallas aus dem ARD-Hauptstadtstudio zusammen und er stellt auch die Frage nach möglichen Konsequenzen für Ben-Gvir.
Die Worte des israelischen Ministers verurteilt der Bundeskanzler scharf. Friedrich Merz nennt sie menschenverachtend und völkerrechtswidrig, sie seien nicht hinnehmbar, erklärte ein Regierungssprecher. Nun steht die Frage nach Konsequenzen im Raum, zum Beispiel Sanktionen gegen den Minister. Hier verweist die Bundesregierung auf ein geplantes Treffen der EU-Außenminister im September. Dort solle über gezielte Maßnahmen gegen radikale Politiker beraten werden. Die Bundesregierung kritisiert außerdem Pläne der israelischen Regierung, weitere Siedlungen im Westjordanland zu bauen. Die jüngsten Schritte verfolge der Bundeskanzler mit großer Sorge, so sein Sprecher. Israel müsse als Besatzungsmacht Palästinenser menschenwürdig behandeln. Das Auswärtige Amt erklärte, Leidtragende wäre in erster Linie die palästinensische Bevölkerung, das verstoße gegen das Völkerrecht und gefährde die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung. Der Bundeskanzler erklärte außerdem, dass Deutschland für die Existenz und die Sicherheit Israels einstehe.
Herr Petre, dann lass uns noch zu unserem nächsten Thema kommen. Heute ist Welttag der humanitären Hilfe. Anlass für die Vereinten Nationen, die den Tag ins Leben gerufen haben, Zahlen zu veröffentlichen.
Im vergangenen Jahr sind mehr als 900 Helfer im Einsatz getötet, verletzt oder entführt worden. Es wird für sie in den Krisengebieten immer gefährlicher. Gleichzeitig sind laut den Vereinten Nationen etwa 250 Millionen Menschen täglich auf humanitäre Hilfe angewiesen. Ein Dauerkrisenherd, eigentlich schon seit Jahrzehnten, ist der Sudan, wo sich Hilfsorganisationen um Millionen hungernde Menschen kümmern. Dort arbeitet Lukas Eichelter für das Welternährungsprogramm. Er hat vorhin bei Tagesschau 24 die Situation im Sudan geschildert.
Man muss sich vorstellen, es leben 50 Millionen Menschen im Sudan und 20 Millionen davon leiden akut Hunger. 5 Millionen von denen wiederum leiden extremen Hunger. Das ist circa die Größe von Norwegen und kann man sich tatsächlich ganz schwer vorstellen. Und hier sind wir aber schon bei einem der Hauptprobleme, denen wir oft in dieser Krise begegnen. Ist, das ist eine Zahl. Und was wir hier vor Ort on the ground sehen, ist tatsächlich sehr schwer in Zahlen zu fassen, weil es sind Einzelschicksale. Und wenn wir mit den Menschen reden, dann ist es immer eine Mutter, die ihr Kind nicht mehr ernähren kann oder ein Vater, der nicht weiß, wo die nächste Mahlzeit herkommen soll. Die Bedarfe sind tatsächlich extrem hoch.
Ja, das sind wirklich erdrückende Schilderungen. Trotzdem werden Gelder für die humanitäre Hilfe von vielen Ländern ja massiv gekürzt.
Ja, dazu hören wir nochmal Lukas Eichelter, der einen ganz klaren Appell formuliert hat.
Wir sehen, dass einfach internationale Agenden immer mehr ins Hintertreffen geraten. Aber wir brauchen allen voran Mittel und diese Mittel müssen zuverlässig und auch planbar kommen. Es reicht nicht, wenn am Ende eines Jahres wir erst den Alarm schlagen müssen, dass wir wieder kurz vor einer Hungersnot stehen, damit verschiedene Regierungen, die uns finanzieren, dieses Geld wieder zur Verfügung stellen. Dann wird es zu spät sein. Dann werden die Menschen schon verhungert sein. Generell ist es natürlich ein Imperativ der Menschlichkeit, dass es zu helfen gilt und wir nicht einfach im 21. Jahrhundert, wo wir genügend Essen für jeden und jede auf der Welt haben, einfach Menschen verhungern lassen.
Zum Schluss schauen wir in die Ukraine. Dort hat es wieder einen Gefangenenaustausch gegeben, wie zuerst das russische Verteidigungsministerium mitgeteilt hat.
Ja, diesmal wurden jeweils 103 Soldaten an die Gegenseite übergeben. Die freigelassenen Russen sind nach Angaben aus Moskau erstmal nach Belarus gekommen, wo schon früher ausgetauschte Soldaten medizinisch und psychologisch erst versorgt wurden. Vermittler für den Austausch waren übrigens wieder die Vereinten Arabischen Emirate. Später hat dann auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky den Austausch bestätigt und allen gedankt, die es möglich gemacht haben, die 103 ukrainischen Soldaten nach Hause zu bringen. Gleichzeitig versprach Zelensky, alles zu tun, um auch die restlichen Menschen in russischer Kriegsgefangenschaft zurück in die Ukraine zu holen.
Ja, so richtige Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew gibt es ja nicht. Man kann sagen, der Austausch von Kriegsgefangenen ist der einzige Bereich, wo es irgendwie gelingt, dass beide Seiten verlässliche Abmachungen treffen. Und so bleibt der Krieg Alltag für viele Menschen in der Ukraine.
Zum Beispiel im Donbass, wo die Stadt Sloviansk von ukrainischen Truppen gegen Angriffe aus Russland verteidigt wird. Unser Korrespondent Jerzy Sobota ist nach Sloviansk gereist und schildert in seiner Reportage das Leben dort.
Serhi steht auf einem großen betonierten Platz, der von Lautsprechern beschallt wird. Hinter ihm steht ein Betonklotz aus den 60er Jahren, von dem das Wappen mit dem ukrainischen Dreizack prangt.
Wir stehen jetzt vor dem Stadtrat von Slowjansk. 2014 haben prorussische Separatisten das Gebäude besetzt. Man kann sagen, dass der Krieg in Slowjansk begonnen hat. Viele Menschen im Donbass glauben, dass der Krieg genau dort enden wird, wo er begann. Der Luftalarm unterbricht ihn. Eigentlich wollte er erzählen, wie Slowjansk vor 12 Jahren wieder befreit wurde und zum Symbol des Krieges im Donbass geworden ist. Und dass er selbst aus Kostjantinivka kommt, dem umkämpften Nachbarort und aktuellen Epizentrum des Krieges. Stattdessen greift Serhii zum Handy. Er bringt in Erfahrung, was da gerade auf die Stadt zufliegt. Ihr müsst verstehen, dass ihr es mit einem Kommandeur der Flugabwehr zu tun habt. Das heißt, er hat alle operativen Informationen, wohin eine Gleitbombe in etwa fliegt. Er hat bestimmte Markierungen und Koordinaten und so, sagt sein Begleiter. 2 russische Gleitbomben erfährt Kommandeur Serhii aus dem Leitstand. In 5 Minuten sollen sie irgendwo in der Stadt einschlagen. Beide sind Soldaten in der Luftverteidigung der 54. Brigade, die Slowjansk verteidigt. Man muss genau hinhören. Ihr habt 4 bis 5 Sekunden, wenn es pfeift. Dann müsst ihr euch hinwerfen, mit dem Gesicht zum Boden. Alltag im ukrainischen Donbass. 15 Kilometer sind es vom Stadtrand zur Front und sie rückt jeden Tag ein kleines Stückchen näher. Gut 38.000 Zivilisten harren noch in Slowjansk aus. Wie lange noch? Schwer zu sagen, aber noch ist hier halbwegs normales Leben. Die Menschen arbeiten, es gibt Licht und fließend Wasser. Das ist doch wunderbar. Der Luftalarm ist vorbei. Serhis Einheit hat das GPS-Signal der Gleitbomben gestört. Sie sind irgendwo vor der Stadt niedergegangen. Aus dem Lautsprecher ertönt Reklame für einen Pizzalieferdienst. Die Hauptstraßen der Stadt sind mit Fischernetzen bedeckt. Darin sollen sich russische FPV-Drohnen verfangen, die inzwischen auch die äußeren Stadtviertel erreichen. Wir laufen einige Straßen weiter und betreten Milanas Barbershop. Eine junge Frau schneidet einem Mann den Bart. Ich habe viele Klienten. Wenn du arbeitest, dann denkst du an nichts. Klar, vielleicht wenn es knallt. Hier sind neulich die Fenster rausgeflogen, aber ich habe dann neue reinmachen lassen und wir arbeiten weiter. Milana hat ihren Laden vor 4 Jahren eröffnet. Obwohl schon einige ihrer Freunde gestorben sind, will die 25-Jährige nicht weg von hier. Sie haben meinen Kindergarten und meine Schule zerstört. Dort sind schon meine Großeltern und meine Eltern hingegangen. Ich dachte, auch meine Kinder werden dorthin gehen. Aber leider nein. Vor dem Barbershop wieder die Lautsprecher. Halten wir zusammen. Das Leben geht weiter. Auch für Valeria. Sie wurde in Slowjansk geboren. Wir treffen sie in einem Café im Stadtzentrum. Sie dient freiwillig als Soldatin und ist Presseoffizierin bei der 30. Brigade. Warum die Menschen hier unter Dauerbeschuss ausharren? Das Risiko ist gerechtfertigt, denn jeder von uns trägt ein Stück Leben in diese Stadt. Wenn wir alle weggehen, dann endet das Leben hier. Solange die Menschen hier sind, gibt es Leben. Das ist schon wie eine Lebensweise. Das ist der Donbass-Lifestyle.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz und bei mir im Studio war Petra Mittermeier aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse.